Ja, der Auslöser für die intensivierte Diskussion über die Stellung Europas ist ja die Politik der Trump-Regierung. Aber diese Forderung, die jetzt verstärkt erhoben wird, dass Europa sich souverän oder souveränär machen soll, die ist ja schon etwa ein Jahrzehnt alt. Sie wurde ja schon von der Bundeskanzlerin Merkel und von dem französischen Präsidenten Macron vertreten. Aber sie haben ja in der Praxis dann das Gegenteil gemacht. Ich zähle mal einige dieser Maßnahmen auf. Das betrifft einmal das Militär. Seit Obama, US-Präsident Obama, die US-geänderte Strategie verkündet hat, dass jetzt China der Hauptgegner ist, hat er ja schon die Erhöhung der Militärbudgets der europäischen NATO-Mitglieder auf 2% des BIP verlangt. Und das haben ja dann auch alle EU-Staaten, einschließlich Deutschlands und so weiter, brav befolgt. Danach hat der Präsident Biden 3% verlangt. Dem kommen auch die europäischen Staaten mit. Und die europäischen NATO-Staaten haben auch die Aufforderung der USA befolgt, den Stellvertreterkrieger Ukraine mit mehr Waffen zu beliefern, an zweiter Stelle nach den USA. Und auch die verstärkte Feinderklärung gegen Russland mit zu vollziehen. Ebenfalls folgten die europäischen, jedenfalls die führenden Regierungen wie die französische, die deutsche, die englische und dann auch die wichtigen osteuropäischen Staaten wie Polen, die folgten auch den anderen Aufforderungen aus den USA, nämlich mehr Taiwan aufzuwerten, diplomatisch aufzuwerten. Auch die EU hat das mit einer eigenen Delegation mit weiteren Unterstützungen gemacht. Und es gab auch keinen Widerstand gegen die für das nächste Jahr festgelegte Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen, die gegen Russland gerichtet sind. Aber auch dieser Ruf von Merkel, Macron und so weiter nach mehr europäischer Souveränität wurde auch in der Wirtschaft nicht befolgt, sondern da wurden auch die amerikanischen Wünsche und Aktivitäten. Ja, also auch in der Wirtschaft, im Bereich der Wirtschaft haben die europäischen Regierungen, die wie Merkel und Macron nach mehr europäischer Souveränität gerufen haben, in der Praxis die amerikanischen Wünsche, Forderungen erfüllt, nämlich zum einen seit spätestens der Finanzkrise 2008 haben amerikanische Investoren, Hedgefonds, Private Equity Fonds und dann auch die ganz großen wie BlackRock, Vanguard, State Street sich zu den führenden Eigentümern, Aktionären der Banken und wichtigen Konzerne in der EU gemacht, vor allem eben in den wichtigen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, in England sowieso und auch in der an sich neutralen Schweiz. Des Weiteren, aufgrund auch dieser amerikanischen Dominanz der Aktionäre in den führenden Unternehmen, ist seit etwa einem Jahrzehnt eine Deindustrialisierung im Gange, mit einer spätestens dann seit der Pandemiepolitik spürbaren Wirtschaftskrise, aber trotzdem, und das ist eben auch der Wunsch sozusagen oder die Strategie der amerikanischen Großaktionäre in Deutschland, die Wirtschaftskrise ist da, Arbeitsplätze werden abgebaut oder ausgelagert nach USA oder nach China. Und trotzdem steigen die Aktienwerte, steigt der DAX auf bisher unerreichte Rekordhöhen und die Ausschüttungen, die Dividenden und die Boni sind so hoch wie noch nie. Und wir haben auch eine zunehmende Tätigkeit amerikanischer Berater innerhalb der Europäischen Union. Also BlackRock ist nicht nur der wichtigste Berater der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission, und amerikanische Berater sind auch führend bei der Umstrukturierung und also von Unternehmen und auch bei der Beratung, etwa auch der Bundesregierung. Und wir haben auch eine in diesem Zusammenhang mitgeförderte Amerikanisierung der Arbeitsverhältnisse, das heißt also die Leiharbeit, die Teilzeitarbeit, die prekäre Arbeit, auch bei den großen amerikanischen Konzernen wie Amazon und so weiter, werden gezielt installiert. Und die gezielte Anwerbung migrantischer Beschäftigter ist ja ohnehin Teil der europäischen, der EU-Beschäftigungspolitik, hat aber eben in den letzten Jahren noch zugenommen und ist auch eben erweitert worden über das Reservoir der Billigarbeiter aus Osteuropa nach Staaten außerhalb der Europäischen Union. Ja. Zum nächsten Abschnitt, wie sieht es dann jetzt, also das ist ja eine Entwicklung, die seit 10 Jahren schrittweise vorangekommen ist und eben die europäische Souveränität entgegen den rhetorischen Willenserklärungen in das Gegenteil verkehrt hat, die noch größere Abhängigkeit, sowohl militärisch wie auch wirtschaftlich. Kommen wir dann also jetzt zu dem Verhältnis Europa-USA seit der zweiten Trump-Regierung. Auch da ist ja die verstärkte Erklärung nach europäischer Souveränität, auch durch unseren aktuellen Bundeskanzler Merz und so weiter. Aber in der Wirklichkeit ist auch hier das Gegenteil der Fall, bei aller Kritik an Trump. Aber die weitere Aufrüstung, die von Obama auf 2%, von Biden auf 3% und so weiter gefordert wurde, bei Trump wird sie bei den europäischen NATO-Mitgliedern auf 5% gefordert. Das hat auch der Trumpsche Verteidigungsminister Pete Hegseth zuletzt vor einigen Wochen bei seinem Treffen in Brüssel mit den europäischen NATO-Vertretern bekräftigt. Unsere Regierung wünscht, dass ihr auf 5% des BIP eure Militärbudgets erhöht und wir konzentrieren uns, sagte Pete Hegseth, auf unseren neuen Feind, der allerdings eben auch schon von Obama als solcher ausgerufen worden war, auf China. Aber Trump verschärft das jetzt nochmal durch zusätzliche Maßnahmen. Und nach seinem Auftritt in Brüssel ist Pete Hegseth ja dann gezielt nach Asien weitergereist, um die dortigen US-Stellvertreterkrieger noch weiter aufzurüsten. Also namentlich hat er gesagt, wo er hinfährt, nämlich nach Japan, nach Taiwan, nach Indonesien und nach Südkorea. Und das ist also auch von der Bundeswehr etwa mit vollzogen worden. Ne? Also auch die Bundeswehr hat schon, wenn auch sozusagen in kleiner Ausführung, ein Kriegsschiff nach Asien geschickt. Auch bei aller geforderten europäischen Souveränität, die Führung der USA in der NATO wird also überhaupt nicht in Frage gestellt. Und auch alle amerikanischen Militärstützpunkte in Europa, vor allem in der Bundesrepublik, wo es die meisten gibt, aber auch in den anderen EU-Staaten wie Italien, England und so weiter, bleiben die amerikanischen Stützpunkte und werden eher noch sozusagen digital ausgebaut. Und auch unser jetzt gewählter Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor seiner Wahl in seinem Wahlprogramm verkündet, wir werden bei der Trump-Regierung noch mehr Fracking-Gas und noch mehr Rüstungsgüter einkaufen. Auch ne, weil ja Merz sich auch als Dealmaker versteht, Trump daran zu hindern, höhere Zölle gegen Europa zu erhöhen, was aber bekanntlich Trump nicht daran gehindert hat, die Zölle trotzdem zu erhöhen. Ja, und nicht zuletzt, das ist aber ideologisch besonders wichtig, die Europäische Union, alle europäischen NATO-Mitglieder und auch möglicherweise an erster Stelle mit England zusammen. Friedrich Merz hat schon im Bundestagswahlkampf erklärt, unsere Unterstützung für Israel gilt uneingeschränkt und ich werde dafür sorgen, dass der israelische Ministerpräsident Netanyahu nach Deutschland eingeladen werden kann und nicht verhaftet wird und nicht das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs erfüllt wird. Das heißt also, bei aller Kritik an Trump in der Realpolitik, also auch nicht zuletzt gegenüber Israel in der Unterstützung nicht nur des Völkermords in Palästina, sondern auch sozusagen der militärischen Ausweitung der israelischen Aktivitäten im ganzen Nahen Osten, bisher also Libanon und Syrien und ja schon länger geplant auf Iran. Auch das unterstützt die Europäische Union, die deutsche Bundesregierung. Das war schon bei Scholz so, das wird auch bei Merz mindestens genauso sein. Also das heißt, bei aller Kritik an Trump gibt es keine verstärkte europäische Souveränität, im Gegenteil. Ich gehe jetzt noch mal kurz zurück, historisch kurz zurück. Denn wenn wir überlegen, das ist ja unsere Perspektive, wie kommen wir aus dieser gefährlichen Abhängigkeit von den USA heraus, da müssen wir mal gucken, wie hat sie sich historisch entwickelt. Und was sind die wesentlichen Instrumente dieser Abhängigkeit, die wesentlichen auch vertraglich abgestützten Maßnahmen? Ne, dann kommen wir zurück auf die Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ne, ganz verkürzt gesagt, auch da hat dieser doppelte Zugriff, dieser Zangenzugriff der USA aus Militär und Investitionen und wirtschaftlicher Aktivität von Anfang an gegriffen und zur Neuordnung und auch schließlich zur Gründung der Europäischen Union geführt, nämlich also vereinfacht gesagt in der Kombination von Marshallplan mit der NATO. Ne? Marshallplan und NATO haben sozusagen dieselbe Quelle. Man kann das auch sozusagen personifizieren an der Person des George Marshall, der im Zweiten Weltkrieg das der oberste Militärchef, der Chief of Staff des amerikanischen Militärs weltweit gewesen ist. Danach war er dann Chef des State Department und hat den Marshallplan sozusagen konzipiert oder mit durchgezogen als oberster Minister der USA im State Department sozusagen verantwortet und umsetzen lassen in Europa, Westeuropa zunächst. Und eben bis 49 war er dieser Chef für den Marshallplan und unmittelbar danach, ab 49, war er dann auch der Verteidigungsminister der USA, Department of Defense. Übrigens, kleine Zwischenbemerkung, weiß nicht, ob euch das alles so geläufig ist. Seit der Gründung hatten die USA 158 Jahre lang ein Department of War, ein Kriegsministerium, weil ihre Expansion vom kleinen Gründungsstaat an der Ostküste Nordamerikas dann auf dem nordamerikanischen Territorium und dann weiter mit verschiedenen Maßnahmen, Kriegen, Regime-Changes, Putschen, Kriegen und so weiter, hatten sie ein Department of War, weil das sozusagen die notwendige systemische Begleitmaßnahme für die Kapitalexpansion gewesen ist. Und erst 1947, sozusagen auf dem Höhepunkt der amerikanischen Expansion, sowohl wirtschaftlich wie militärisch, wurde dieses Department of War umbenannt in Department of Defense, in Verteidigungsministerium. Und deswegen werden seitdem alle militärischen globalen Aktivitäten der USA und auch beispielsweise die NATO und ihre Kriege oder die Kriege der USA als Verteidigung bezeichnet. Ja, die NATO hat auch beinhaltet, dass der europäische Standort ein möglicher Standort für einen von den USA gegen die Sowjetunion geführter Atomkrieg sein könnte. Dem hat auch die Bundesregierung unter dem CDU-Vorsitzenden und Friedrich Merz-Vorgänger Konrad Adenauer zugestimmt. Und diese Kombination Wirtschaft und Militär, Marshallplan und NATO ist dann auch nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten so fortgeführt worden. Das heißt, nach 1990 die Osterweiterung der Europäischen Union stand diesmal noch eindeutiger unter der Priorität der NATO-Osterweiterung. Also es gibt keine einzige Ausnahme. Alle osteuropäischen Staaten sind zuerst in die NATO eingetreten, mit Zustimmung der Europäischen Union, und alle ohne Ausnahme sind dann erst danach in die EU eingetreten oder durften dann auch in die EU eintreten. Und es gibt ja heute auch mehrere osteuropäische Staaten, die noch eigentlich lange keine Aussicht haben, Mitglied der EU zu werden, aber schon NATO-Mitglieder sind, ja, also wie Albanien und Nordmazedonien und so weiter. Ja. Die Europäische Union hatte Vorstufen, die von den USA durchgesetzt worden sind. Die erste Vorstufe war die Montanunion ab 1952. Und die schon die wesentliche Vorprägung hatte für die heutige Europäische Union. Das heißt also, die Chefs hießen auch schon Hohe Kommissare. Der erste Hohe Kommissar der Montanunion hieß bekanntlich Jean Monnet, später dann also der Gründervater Europas genannt, ein amerikanischer Banker, der eben sozusagen den Vorteil hatte für die Europäer, dass er französischer Herkunft war und sozusagen als Franzose verkauft werden konnte, obwohl er das seit den 1920er Jahren nicht mehr gewesen war, sondern eben als Banker in den USA aufgestiegen ist und dann auch in der Roosevelt-Regierung während des Zweiten Weltkrieges verantwortlich war für die Ausrüstung der europäischen Alliierten. Ja, und ne, er war der erste hohe Kommissar, auch mit diesem Titel. Und auch die Montanunion hatte ein Parlament, das aber nur eine beratende Funktion hatte. Und das hat sich ja bis heute auch in der Europäischen Union diese Grundstruktur erhalten. Was sich ebenfalls erhalten hat, was von der Montanunion systematisch begonnen worden ist, war die Beschaffung von Niedriglöhnern. Die Montanunion hat für die zunächst in den Kohle- und Stahlkonzernen der Montanunion, also der sechs sozusagen Gründungsstaaten der EU, der Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, ne, für diese dort zusammengefassten Unternehmen hat die Montanunion Billigarbeiter vorzüglich aus diktatorischen Staaten beschafft, zunächst, also aus Portugal, ne, von Salazar geführt, dann aus Franco, Spanien und dann aus dem armen italienischen Süden, Sizilien, Süditalien und so weiter, bis dann also auch auf Nordafrika, Marokko, dann die Türkei und Jugoslawien zugegriffen wurde, was dann schon allmählich in die Europäische Union überging. Das heißt also, die Vorprägung der Europäischen Union seit der Montanunion, seit den 50er Jahren, durch die USA ist, hat die Merkmale, nämlich, dass die Europäische Union eine sozusagen Wirtschaftsunion ist, keine politische Union, wobei Wirtschaft natürlich die verkleidete Bezeichnung für Kapitalismus ist. Und ein wesentliches Merkmal eben in der Organisierung von Billigarbeit. Also die Europäische Union hat alle wesentlichen Kollektivrechte, die zu den Menschenrechten der UNO gehören oder die dann eben in der Unterorganisation der UNO, in der ILO, in der Internationalen Arbeitsorganisation beschlossen worden sind. Alle diese Kollektivrechte und wesentlichen Arbeitsrechte sind niemals von der Europäischen Union ratifiziert oder übernommen worden. Und deswegen ist dann also auch ein wesentliches Merkmal der Europäischen Union die Beschaffung von Billigarbeitern dann nach 1990, 2000 aus den verarmten europäischen, osteuropäischen Staaten fortgesetzt worden. Und nachdem seit einiger Zeit das Reservoir von Billigarbeitern aus Osteuropa mehr oder weniger erschöpft ist, organisiert die EU seit einigen Jahren die Beschaffung von Niedriglöhnern aus außereuropäischen Staaten, also beispielsweise Verträge mit Indien, Kolumbien und ähnlichen Staaten. Ein wesentliches Merkmal der wirtschaftlichen Tätigkeit der Europäischen Union ist eben auch die Privatisierung, die Subvention von Privatisierung, die Subventionierung von Neugründungen von Unternehmen, auch gerade in ausgewählten osteuropäischen Staaten, aber immer auch ohne Auflagen für Arbeitsrecht. Und ja, das ist wahrscheinlich den meisten von euch geläufig. Die größte Lobby, die teuersten Lobbybüros und so weiter in Brüssel sind natürlich diejenigen aus den USA. Na, das heißt also zusammengefasst, die USA haben die Europäische Union als kapitalfreundliche Bürokratie mitgeformt seit der Montanunion. Und also ich habe, das ist jetzt vielleicht für euch, wenn ihr euch damit nicht befasst habt, etwas sehr plakativ. Wer das nachlesen möchte, das habe ich in dem Buch Imperium EU, Arbeitsunrecht, Krise, neue Gegenwehr, also genauer dargestellt. Das Buch gibt es auch auf Englisch. Und ne, das sind also die ganzen Richtlinien der Europäischen Union hinsichtlich Arbeitsrecht und so weiter im Einzelnen genauer dargestellt. Ja, kommen wir zum letzten Abschnitt. Wie könnte nun der Ausweg aus diesem gefährlichen Vasallenstatus aussehen? Ja, ich meine, er muss alle Bereiche umfassen. Also gefährlich ist nicht nur die schon in der Gründung von den NATO-Staaten Europas zugestandene Atomkriegsgefahr, die Erlaubnis, dass die USA auf europäischem Boden einen Atomkrieg gegen den alten wie neuen Feind Russland inszenieren können, zur Gefährdung der Europäer selbst, der eigentlichen Alliierten. Aber die USA kennen in dem Sinne keine Freunde. Ja, deswegen gehört also zu den Forderungen nicht nur, die europäischen Staaten müssen raus aus der NATO und die amerikanischen Stützpunkte müssen aufgelöst werden, die US-Militärstützpunkte in den europäischen NATO-Staaten müssen aufgelöst werden. Aber auch international muss die Europäische Union aus der US-geführten sozusagen Alternativorganisation austreten, alternativ zur UNO. Ne, die USA sind ja einerseits Mitglied der UNO, andererseits organisieren sie ja gegen die UNO auch sozusagen ihre eigene internationale Ordnung, die ja auch unter der Formel Rules-Based International Order bekannt ist und ja auch etwa von unserer letzten Verteidigungsministerin Baerbock oft mit dieser Formel wiederholt worden ist, Rules-Based International Order, das heißt also, wo die USA mit einer jeweils anders zusammengesetzten Allianz der Willigen ihre Kriege in Afghanistan oder sonst wo führen. Also das muss beendet werden. Stattdessen muss sich die EU, müssen sich die europäischen Staaten, muss sich die Bundesrepublik zum UN-Völkerrecht, zur UN-Charta und zu den UN-Menschenrechten bekennen, wobei eben die UN-Menschenrechte auch wesentlich die Sozial- und Arbeitsrechte beinhalten. Und das würde auch bedeuten, die Ablösung der wirtschaftlich und auch für die Mehrheit der Beschäftigten gefährlichen Abhängigkeit von den USA zu beenden, nämlich dass wir für die Wirtschaftspolitik das Kriterium des volkswirtschaftlichen Erfolgs betonen, Im Gegensatz dazu, dass eben und verschärft zuletzt eben die großen amerikanischen Investoren wie BlackRock, Vanguard, State Street, die sich dann eben nur die lohnenden Unternehmen heraussuchen, sie aufkaufen und sie profitabel machen und mit ihnen jetzt, mit den steigenden Gewinnen, während drumherum die Wirtschaftskrise ist, die erhöhten Gewinne rausziehen und den DAX-Wert nach oben ziehen. Das heißt also, ne, wir müssen die ausländischen Investoren, die im Wesentlichen die Bestimmenden eben dann heute aus den USA kommen, sie müssen reguliert werden, damit sie, wenn sie hier bleiben, der Volkswirtschaft und der Mehrheit der Beschäftigten, der abhängig Beschäftigten dienen können. Und was auch bedeuten würde, ich weiß nicht, ob euch das so geläufig ist, die Mehrheit der wirtschaftlichen Berater in einem breiten Spektrum, die die gegenwärtige Umstrukturierung der Wirtschaft in der Europäischen Union, auch vor allem in Deutschland, ja mit beraten und mitgestalten, sind zu 95% amerikanische Wirtschaftskanzleien. Ja, also was bei Friedrich Merz zwar bekannt geworden ist, dass er 4 Jahre lang von 2016 bis 2020 Funktionär bei BlackRock gewesen ist, also Aufsichtsratsvorsitzender der BlackRock Asset Deutschland AG. Aber was weniger bekannt ist, seit 2005, also 16 Jahre lang bis 2021, war Friedrich Merz nicht nur Anwalt bei der amerikanischen Wirtschaftskanzlei Mayer Braun bei ihrer Deutschland-Filiale in Düsseldorf, sondern er war auch Miteigentümer. Das heißt, er hat also 15 Jahre lang amerikanische Investoren, insbesondere Heuschreckeninvestoren, beraten, die den deutschen Mittelstand, also praktisch einen Rückgrat der CDU, aufgekauft und verwertet haben seit 2005. Und das hat ihn ja erst dann sozusagen wertvoll gemacht, verdienstvoll im doppelten Sinne für die ganz großen Investoren, nämlich also BlackRock. Und von diesen Wirtschaftsberatern wie die Kanzlei Mayer Braun gibt es in Deutschland eben eine ganze Reihe. McKinsey sind vielleicht die bekanntesten, aber bei weitem und schon lange nicht mehr die wichtigsten. Da kommen Accenture und Freshfields und so weiter. Und sie haben heute wesentlich die Umstrukturierung, sowohl die Reindustrialisierung wie die Deindustrialisierung sozusagen in der Hand. Und auch das würde bedeuten, sie müssen reguliert werden in ihrer Beratungstätigkeit. Ja, und was kann jetzt vor dieser, ihr merkt natürlich, das ist eine Riesenaufgabe, ne, nachdem man das jahrzehntelang so hat laufen lassen, ist es natürlich klar, dass wir da nicht so schnell rauskommen. Und es fehlen ja gegenwärtig auch die Kräfte, die das machen können. Andererseits ist es ja so, und wir haben das ja an der gegenwärtigen Bundesregierung, können wir das ja sehen, das ist ja eine Regierung aus abstürzenden Parteien. Die haben ja fast nichts mehr hinter sich. Und deswegen ist es notwendig, dass sich aus der Zivilgesellschaft sozusagen eine neue, breite, vernetzte, in Deutschland, in Europa, weltweit vernetzte neue Oppositionsbewegung entwickelt, in der auch unsere kleine Attac-Abteilung eine Rolle spielen muss. Soweit, vielen Dank.